Hoppala und herzlich willkommen heißt es auch diese Woche wieder. Ja, es geht hier nicht nur ums Scheitern, sondern auch diese Woche hoffentlich um eine ganze Menge Eskapismus. Zur Transparenz, wir nehmen hier in der Woche auf, in der nicht nur die US-Wahl war, sondern auch noch irgendwie der Bundestag in Deutschland sich so ein bisschen aufgelöst hat. Das soll jetzt gar kein Politik-Podcast sein, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen dem Ganzen entfliehen und ich habe mich sehr darauf gefreut, auf diese dieswöchige Aufnahme nach dieser Woche und werde daraus ganz viel Energie schöpfen, denn ich mache das hier nicht alleine. Ich darf mit meinem Kompagnon Dom Schott sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, gegrüßet seist du Maria. Ich möchte auch erklären, warum ich das sage. Ihr könnt es da draußen nicht sehen, aber mir ist gerade was aufgefallen und zwar, ich sitze hier in einem komplett schwarzen Pulli vor dem Mikrofon und trage so eine, ach, Lutz lacht schon, ich glaube, er ahnt es schon, und trage auch so eine, ich sag mal, ja, so eine Brille, die macht jetzt auch keinen aggressiven Eindruck. Und wenn ich jetzt mich gemäßigt bewege, habe ich so Pfarrer-Vibes, muss ich sagen, als hätte ich so eine Kutte an. Und es gibt ja noch, ne, im Film immer diese weißen, die im Kragen so drin hängen, so ja. Im amerikanischen Film und so. Und da ich ja einen sehr hellen Hautton habe, wenn ich jetzt das Kinn ein bisschen hebe.
Ja, so ein bisschen, so müsstest du ein bisschen das ja. So einklemmen, so einrahmen ja. Sozusagen. Ja, ist lustig.
Naja, hab mich schick gemacht heute für dich, damit dir es nicht langweilig wird in so einem traditionsreichen Podcast.
Ja, finde ich schön. Vielen Dank dafür. Wie hast du denn die Woche erlebt? Wir müssen jetzt gar nicht hier die großen politischen Themen aufmachen, aber ging es dir ähnlich wie mir, dass du gedacht hast, okay, eigentlich kann jetzt gar nicht mehr so viel passieren, weil irgendwie ist ja eigentlich alles schon in diesen 2-3 Tagen passiert und jetzt ist eigentlich auch egal.
Apropos egal, ich hatte eigentlich eine richtige Egalwoche. Es war nicht schlimm, aber jetzt auch nichts super geil, also vollkommen in Ordnung. Und dann aber habe ich mich hingesetzt und diese Wahlnacht erstmal in Amerika mir angeguckt, weil ich auch wusste, ich kann auch eh nicht schlafen und es hängt jetzt durchaus die ein oder andere Sache für die Zukunft auch dran. Und da habe ich mir halt angeguckt und bis 3:30, 4 saß ich dann hier vor meinem Fernseher und habe mir das Elend da angeschaut. Und bin dann ins Bett und das Problem war dann natürlich, aber das war ja auch schon klar, dass ich nicht nur emotional gerädert war, sondern auch körperlich, weil das natürlich wenig Schlaf dann war. Und dann an dem Tag dachte ich mir, okay, heute ist es ein bisschen zäh, ist ja auch klar, wenn man so müde ist. Schön, dass ich am Abend mit einer Freundin zum griechischen Tapas-Essen verabredet bin. Bin hingegangen, toll gegessen, Rückweg, Handy gecheckt, ne, und gesehen, die nächste Regierung. Zerbröckelt. Und das war wirklich absurd, weil wirklich ja innerhalb von 48 Stunden diese zwei Riesennachrichten da aufploppten. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also es zehrt schon an mir. Also jetzt nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag, also ich trage gerade Trauerflor, aber das, jetzt wo ich so drüber nachdenke, hat offenbar doch tiefer gehende Spuren hinterlassen als gedacht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich hier geweint habe oder so um meine Zukunft, aber ich war fertig. Also einfach, ja, ich war einfach kaputt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte dann ab einem gewissen Punkt erst, also die Ergebnisse der US-Wahl, da waren das teilweise noch so sehr ernst, was man sich so per WhatsApp ausgetauscht hat. Oh mein Gott, was hat das jetzt für Auswirkungen? Aber dann irgendwie, als dann abends diese Meldung vom Bundestag kam, dass die Regierung sich mehr oder weniger so langsam droht aufzulösen, hat es bei mir so umgeschwenkt in, ja, okay, das ist jetzt einfach wirklich irgendwie nur noch lächerlich, was hier passiert. Und dann habe ich das schon wieder zum Glück mit ein bisschen mehr Humor nehmen können, auch wenn es natürlich, also mir ist nichts anderes übrig geblieben, weil mein Körper oder mein Kopf hat das in dem Moment gar nicht anders verkraftet, außer zu sagen so, ja, okay, ich mache mich jetzt einfach nur noch drüber lustig und versuche da so mit umzugehen. Und das war dann auch ganz gut und dann war irgendwie die Lebensfreude auch sehr schnell wieder da. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort hier für unseren Podcast, weil genau sowas, das soll es ja auch einfach sein. Wir wollen hier nicht die ganz schweren Themen bearbeiten, wir wollen hier kleine oder mittelgroße Missgeschicke aus unserem Leben berichten und da habe ich mich dann relativ schnell drauf besonnen, dass nicht alles schlecht ist, nur weil es jetzt gerade innerhalb von 48 Stunden sich so anfühlte. Ja. Es gibt auch immer ganz viele tolle Nachrichten und über die sprechen wir jetzt hier nicht immer unbedingt, aber wir ziehen unsere tollen und lehrreichen Schlüsse draus und das ist doch auch irgendwie ein Ansatz. Viel wichtigeres Thema, griechische Tapas. Wie kann ich mir das vorstellen? Und wo warst du und wieso war ich nicht dabei?
Also, alles sehr gute Fragen. Um einige werde ich herumtanzen, andere werde ich beantworten. Und zwar, ich habe gerade nochmal geguckt, dass ich den Namen auch richtig sage. Da kann ich auch gerne das hier auf diese Weise unbezahlte Werbung für machen, weil es war wirklich lecker. Und zwar war ich schon wieder, jetzt zum wiederholten Male, in Hamburg bei Mercedes, ich bin mir nicht ganz sicher, also nicht mit R wie das Auto, sondern wirklich M-E-Z und so weiter. Davon gibt's drei hier in der Stadt und ich war in einem davon. Und man kann es sich wirklich so vorstellen, dass alles, ne, in so kleinen Schüsselchen serviert wird, von eingelegten Weinblattrollen bis hin zu Feta aus dem Backofen und weiß auch immer, ganz viele Dinge, die ich auch einfach nicht kannte und aussprechen konnte. Aber ich finde auch schon allein die Art der Präsentation und der Darreichung war schon toll, weil die kommen dann immer mit solchen, also mit so ganz langen Brettern, mit so Holzbrettern, und auf diesen Holzbrettern stehen dann pro Holzbrett 7, 8 Schüsseln oder so, und dann schieben die das so über den Tisch auf den Tisch. Der passt vom Durchmesser genau auf diesen Tisch, wenn man ihn dann quer drauf schiebt, und dann gucken sie immer so drauf und schauen, aha, wollen sie noch was oder nicht, und wenn man dann fertig ist, holen sie dieses Holzbrett und, das habe ich nämlich noch nicht gesagt, bringen ein neues, denn es ist all you can eat, griechische Tapas. Ganz fantastisch war das. Ich glaube, ich hatte dir auch schon mal am Rande davon erzählt, ganz kurz, weil ich damals auch schon so begeistert von war. Und das war wirklich toll, lecker. Auch das Ambiente zumindest.
Sieht schön aus. Ich bin gerade auf der Website unterwegs.
Die Tische sind auch nicht so nah beieinander. Genau, das ist, die Leute sind auch alle nett gewesen. Leckere Getränke, was es da so gibt. Toll, es war wirklich toll. Mit einer Freundin, die ich schon lange mal wieder treffen wollte. Und jetzt haben wir es geschafft. Es war ganz großartig. Also, große Empfehlung für diesen Laden. Wie gesagt, hier nicht gesponsert, sondern aus meinem tiefsten Herzen heraus. Ganz lecker.
Sehr schön. Ja, weil bei griechisches Essen, da bin ich halt eigentlich immer eher so dieser, der tue ich der griechischen Küche wahrscheinlich auch nichts Gutes mit, dass ich sage, ich verbinde es natürlich immer mit Gyros, mit Pommes. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das wäre so, als wenn man italienische Küche einfach nur auf Spaghetti mit Tomatensauce beschränken würde. Absoluter Quatsch, aber ich muss das, glaube ich, mal ausprobieren, weil, also ich will jetzt gar nicht hier Gyros slandern, weil Gyros mit Pommes, machen wir uns nichts vor. Unfassbar lecker. Wir haben ja auch in Hamburg einige Griechen. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, dass es in Hamburg wirklich unfassbar viele griechische Restaurants gibt. Ich würde behaupten, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, dass es nach italienischer Küche die meistvertretene Küche in Hamburg ist.
Oh. Ja, da hast du mehr Übersicht als ich. Du hast ja jetzt schon ein paar Jahre länger hier ausspähen können.
Ist auch nur ein Gefühl. Ich habe keinerlei Evidenz dafür. Es ist einfach nur aus dem Gefühl heraus, weil wirklich eigentlich an jeder zweiten Ecke ist hier ein griechisches Restaurant. Und das fällt mir jetzt gerade auf, das haben mir Freunde mal gesagt, die nicht aus Hamburg kommen, die hier aber ab und zu mal zu Besuch sind, die meinen, es ist krass, wie viele griechische Restaurants es hier gibt. Weil die kommen aus Köln und da ist das wohl nicht der Fall.
Das ist dann mein Zeitvertreib für die Weihnachtsfeiertage, wenn ihr alle, ne, beieinander sitzt, Familien besucht und so weiter. Ihr werdet schön griechische Restaurants in Hamburg zählen. Das ist.
Ja, dann macht man einfach mal einen längeren Spaziergang und dann guckt man mal.
Ja, genau. Es gibt noch, ich wollte noch kurz eine andere Sache erzählen, dann können wir auch wirklich zum Thema, aber das ist auch ganz schön, das möchte ich verewigen in MP3-Form. Und zwar, ich war gestern auf der Affordable Art Fair, was eigentlich der größte Scam der Geschichte ist, weil der Titel sagt Affordable Art. Aber es ist alles scheiße teuer. Also wirklich, das ist ja wirklich, es gibt eine Wand dort. Also man muss sich das vorstellen, große, in den Messehallen hier in Hamburg ist das große Ausstellung im Grunde. Da sind hunderte Künstlerinnen und Künstler, die haben alle so kleine Ausstellungsflächen. Das ist aber keine Museumsausstellung, wo man so durchläuft und sagt, aha, interessant, sondern man soll schon was kaufen. Also dementsprechend ist auch das Publikum, sind jetzt alles nicht meine Lieblinge gewesen, so ein bisschen so prätentiöse Kunstburschis.
Ja.
Ich weiß nicht,
bin viel Rollkragenpullover.
Ja, das war wirklich so. Naja, und dann gibt es aber eine Wand für die Armen. Das ist nämlich dann die Bilder unter 1000 Euro. Und diese Wand war wirklich extrahiert von allen anderen. Deswegen sage ich das so doof. Hatte eine ganz traurig graue Hintergrundbemalung. Und man fühlte sich schon scheiße, wenn man sich da überhaupt hingestellt hat. Also in der Präsentation, deswegen sage ich das so doof, für Arme, weil genauso hat sich's angefühlt. Man fühlte sich wirklich exponiert und scheiße, wenn man dann an diese Wand gegangen ist. Und dann ist es ja absurd, weil unter 1000, das ist ja immer noch arschviel Geld. Und
ja,
naja,
wirklich.
Jedenfalls, ich habe mir ein Bild gekauft.
sehr langer Spannungsbogen, um sich zu beschweren, dass es alles teuer ist. Und ja, ich habe aber trotzdem 6 Bilder mit nach Hause genommen.
Ja, nee, ich habe mir ein Bild gekauft und das war wirklich erstaunlich, also preiswert, wenn man das so sagen kann. Eine kleine, ich habe das jetzt hier nicht zur Hand, aber das ist eigentlich gar nicht so groß, eine Kaltradierung. Und dann habe ich auch erst gelernt, was eine Kaltradierung ist. Da wird mit viel Kraft mit so einem Metall Stück in Bronze reingedrückt und es sah richtig schön aus, so eine Winterlandschaft von der Hamburger Künstlerin und das Bild hat 170 Euro gekostet und das ist immer noch richtig viel Geld, aber wenn man dann auf dieser Messe unterwegs ist, dachte man sich wirklich in dem Moment ironischer und absurderweise, das ist ja ein Schnäppchen. Das ist ja wirklich nicht viel Geld, wenn ich mir die anderen Preise hier so angucke. Und ich muss sagen, ich stehe dazu, ich habe jetzt eine lokale Künstlerin unterstützt und bin sehr froh über dieses Bild. Ich muss es noch aufhängen, aber da kannst du dich schon drauf einstellen, Lutz, da kommst du nicht drum rum. Beim nächsten Besuch wird es erstmal einen langen Vortrag geben, werde ich dich hinführen und sagen, guck, schau dir es an.
Finde ich schön. Ja, ich finde, das ist ja auch grundsätzlich was super Cooles, gerade irgendwie lokale KünstlerInnen zu unterstützen. Von daher ist das doch gut. Und dann, ist, je nachdem, in welcher Umgebung man ist, hat man dann auf einmal das Gefühl, ein Schnäppchen zu machen. Aber am Ende hast du halt trotzdem 170 Euro für ein Bild ausgegeben. Ja. Aber das geht halt auch direkt an eine Person und du hast hier nicht für 80 Euro ein Bild bei IKEA gekauft, wo einfach irgendein riesen Konzern dran verdient. Von daher finde ich das erstmal eine gute Sache. Auch wenn ich weiß nicht, ob ich die Bereitschaft habe, so viel Geld dafür auszugeben. Mhm. Erstmal ein Punkt. Aber ich möchte mich eigentlich eher dahin entwickeln, zu sagen, ich kaufe mir 2-3 Bilder weniger. Ist jetzt auch nicht, dass ich in meiner Wohnung irgendwie 100 Bilder habe. Aber es ist natürlich auch etwas Schönes, weil das, wenn man einmal so viel Geld für so etwas ausgegeben hat, was einem wirklich gut gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es immer wieder aufhängt, ja auch sehr hoch, ne? Und nicht so wie so ein Poster, das kostet teilweise auch mit Rahmen 50, 60 Euro und dann schmeißt du das beim ersten Umzug wieder weg. Es läppert sich ja auch, das muss man auch sagen. Ja.
Apropos teuer, letzter Nachtrag, Affordable Art Fair, schämt euch für ein Glas Wein. Und das war nicht randvoll, so wie bei einer Hausparty, dass du schon nicht laufen kannst, sondern da fiel versehentlich mal ein Schluck ins Glas. So fühlte sich das an. Was schätzt du denn, was das gekostet hat? Also,
12 was weiß Euro. Ich, kenne mich
ja. Ja, okay, jetzt hast du natürlich zu hoch geschätzt, jetzt wirkt das nicht mehr so doll, was ich jetzt sage. Also, 8,90 Euro pro halbes Glas Wein. Und dann dachte ich mir.
Ja, halbes Glas oder also 0,1, dann ist es frech. 0,2 also finde ich für Hamburg tatsächlich eigentlich leider normal.
Wie zeige ich das denn jetzt? Ich habe jetzt hier keinen Weinglas in Reichweite. Also.
Hätte mir auch Sorgen gemacht, wenn du jetzt an einem Schreibtisch so morgens um 11. Ich habe immer eins für Pommard.
Wenn du jetzt, ich versuche es noch schnell visuell zu beschreiben. Ich habe jetzt eine Tasse in der Hand, die zeige ich gerade. Die Tasse, stell dir vor, das wäre ein Weinglas. Ja, hier unten ist der Henkel, da wo keine Tasse mehr ist. Und alles, was du an Tasse siehst, ist das Füllpotenzial von einem Weinglas. Und dann war das bis hier. Also wirklich die Hälfte von einem großen Weinglas. Und ich finde wirklich 8,90 Euro war schockierend.
Aber ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein, dass du aus Süddeutschland kommst und einen Shoppen kennst, der einfach bis zum Rand gefüllt ist. Und das war wahrscheinlich einfach 0,2 Wein, was du da eingeschenkt bekommen hast. Und dann ist es halt in Hamburg ein normaler Preis. Weil ich habe mich auch sehr gewundert, weil du kennst ja auch meine Partnerin, die ebenfalls aus Süddeutschland kommt. Und als ich da das erste Mal zu Besuch war, für einen Geburtstag, ich glaube, das war ein 60. Geburtstag, und da waren wir in so einer sehr urigen Lokalität, in so einem richtigen Wirtshaus. Und dann habe ich das erste Glas Weißwein bestellt. Und dann habe ich eigentlich auch nur noch ein oder zwei Gläser über den Abend weiter bestellt, weil das Glas war halt eine halbe Flasche. Das war halt so ein kleines, bauchiges Glas, aber die Oberflächenspannung hat gegriffen, sage ich mal.
Ja, das ist ja auch ein Zeichen von Respekt, das so voll zu machen.
Absolut.
Und das hat mir hier gefehlt, ja.
Ja, na sehr gut. Schön.
Also, das war ein Abenteuer. Apropos. Du hast ja auch eins mitgebracht, ne? Wenn ich das Thema heute richtig lese.
Süddeutschland ist das richtige Stichwort. Ihr habt den Titel der Folge. Ich glaube, ich habe ihn hier jetzt schon so, wie er auch heißen wird. Vielleicht wird da noch das ein oder andere Wording dran gedoktert, aber es geht darum, dass ich relativ qualvoll über die Alpen gewandert bin. Warum, werde ich elaborieren. Das liegt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück, in einer Zeit, wo ich das Wandern gerade so für mich entdeckt hatte. Ich hatte den ersten Wanderurlaub hinter mir mit ein paar Freunden in Südtirol, Seiseralm, ganz viel Kaiserschmarrn, Hefeweizen mit Sprite habe ich da tatsächlich das erste Mal getrunken. Das nennt man Russ. Ist mega lecker. Das trinke ich aber auch nur, wenn ich in einem Gebirge bin. In Deutschland oder in Hamburg gibt mir das absolut gar nichts. Sobald ich irgendwo auf dem Berg sitze, möchte ich dieses Getränk halbe Literweise in mich reinschütten. Das ist so ein Getränk, das schmeckt besonders gut, wenn man gerade viel Anstrengung hatte oder einfach Skifahren war. Dann ist das sehr, sehr gut. Schnitzel, also das komplette Südtirol-Paket geschnürt. Das war wirklich ein richtig schöner Urlaub. Hatten eine ganz tolle Berghütte auf, ich glaube, 1400 Metern war die. Das war ein Haus, wo sonst die Großeltern der Kuhhirten im Sommer übernachten und hausen. Und das war aber noch die Woche, bevor sie dieses Haus über den Sommer beziehen. Das heißt, du bist wirklich morgens aufgewacht von den Kuhglocken im Stall neben dir. Also es war wirklich idyllisch. Du hast die Fensterläden aufgemacht und auf die Berge der Dolomiten geschaut. Es war wirklich absolut traumhaft, war aber eher Wandern für Einsteiger. Also du kannst da auch Gipfel erklimmen und auch mehr Höhenmeter machen. Grundsätzlich ist das aber ein Wandergebiet in, wo sonst ein Skigebiet ist. Das heißt, du hast da sehr breite Pisten sozusagen und du hast ja sehr gut ausgebaute Wanderwege. Und das ist jetzt nicht so, dass du da groß Equipment brauchst und am besten noch irgendwelche Stöcke oder damit du dich da hochseilen kannst oder sonst was. Sondern das war schon eher gemächlich. Und wir haben den ein oder anderen Gipfel haben wir erklommen, wo wir auch viele Höhenmeter gemacht haben, aber es waren alles immer relativ entspannte Wege. Also ich hatte jetzt dafür mir nicht extra noch Wanderschuhe gekauft oder ähnliches oder anderes Equipment, sondern das war ein richtig guter Einstieg zum Wandern. Da gibt's halt schöne Bergdörfer mitten in den Dolomiten. Du gehst da mal vom Berg dann irgendwie in so ein Dorf, trinkst da dein Aperol für 3 €. Ich wäre am liebsten direkt da geblieben, weil es einfach wirklich sauschön da ist. Und ja, ich bin also offensichtlich, man hört es schon, wenn ich davon schwärme, auf den Geschmack gekommen. Und dann haben Freunde mich gefragt, die auch schon häufiger zusammenwandern waren, aber eher in Südamerika, die eine Alpenüberquerung machen wollten. Alpenüberquerung bedeutet wirklich, man überquert die Alpen zu Fuß. Und es gibt so einen ganz bekannten Weg, das ist, ich glaube, der heißt E5, der geht von Oberstdorf bis nach Meran. Oberstdorf, Bayern, Meran, Italien. Und die Strecke waren, glaube ich, sechs oder sieben Wandertage, also man geht wirklich über zwei Grenzen durch die Gebirge. Jeden Tag im Schnitt waren es, glaube ich, so 15, 16 Kilometer. Manchmal aber dann auch nur 10, wenn du besonders viele Höhenmeter machst, weil 20 Kilometer und dann irgendwie noch 2000 Höhenmeter machen, das irgendwann ist dann halt auch das Limit erreicht. Manchmal dann aber auch, wenn du durchs Tal gehst, waren es dann halt so 20 Kilometer. Also du bist da wirklich ordentlich unterwegs und man kann schon sagen, dass es eine ordentliche Challenge ist, wenn man jetzt nicht unbedingt gut trainiert ist und sehr regelmäßig Sport macht. Das war in meinem Fall zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so, dass ich eher unregelmäßig Sport gemacht habe, aber habe natürlich gedacht, was soll schon passieren, ne? Ist ja nur laufen. Man geht los und dann hört man irgendwann auf zu gehen und dann ist man da. So, was soll da schon passieren? Und ja, haben das dann so ein bisschen geplant. Ich habe natürlich auf die Frage, ob ich das machen will, erstmal so total euphorisch ja gesagt. Ich bin sehr, sehr einfach zu begeistern und sehr begeisterungsfähig. Und dementsprechend habe ich natürlich sofort zugesagt, haben wir das geplant. Einer von uns hatte das tatsächlich schon gemacht. Das war natürlich ein Vorteil, weil der wusste irgendwie, wie man das plant und was man beachten muss. Und Datum stand fest, haben die Züge gebucht. Man brauchte dann natürlich noch ein bisschen Ausrüstung, gerade Schuhe und Socken. Das kennst du ja auch. Du hast ja, glaube ich, auch dir Wanderschuhe geholt. Schuhe und Socken sind, glaube ich, so alles, was ich dazu gelesen habe, das Allerwichtigste. Weil wenn du kein festes Schuhwerk hast, dann wird's halt einfach wirklich schwierig, weil bei dieser Alpenüberquerung sind die Wege halt nicht sonderlich breit. Da hast du manchmal wirklich Wege, wo du links echt ein paar hundert Meter in den Abgrund guckst und dann hast du wirklich so schulterbreit ist auch der Weg nur breit und dann musst du da wirklich dich lang, nicht längs hangeln, aber du musst schon aufpassen und vor allem trittfest sein. Deswegen Schuhe, wenn ihr wandern gehen wollt, holt euch gute Schuhe. Warst du schon mal richtig in den Bergen wandern? Hatten wir schon mal drüber gesprochen?
In den Bergen wandern. Also als Kind, da gab es ein paar Ausflüge auch wieder Richtung Tirol. Aber ansonsten wahrscheinlich kommen die Erlebnisse während des Archäologiestudiums dem am nächsten, wenn wir zu Ausgrabungsorten gelaufen sind. Das war jetzt kein Wandern, aber schon so 2 Stunden zu Fuß, weil man mit dem Auto dann nicht mehr weiterkam, auch so Serpentinen hoch. So.
Ja,
aber
okay. So sonst, Tagestrips, ja. Tagesstrecken.
Eigentlich mag ich das, genau. Eigentlich mag ich das, ja. Aber ja, genau. Ja.
Hm? Okay. Ja, bei einer Alpenüberquerung muss man sich das so vorstellen, man geht halt wirklich dann teilweise 1,5 Tage komplett raus aus der Zivilisation. Du gehst halt wirklich von Hütte zu Hütte und das sind so Berghütten, Notversorgerhütten, die teilweise mit Seilzügen versorgt werden oder wirklich mit Hubschraubern ihre Nahrung bekommen. Und dann sind das Leute, die bewirten diese Hütte dann über die Wandersaison und machen da 6 Monate den Wirt. Das rotiert teilweise, glaube ich sogar, werden dann versorgt. Man kriegt da einen Schlafplatz, man kriegt da was zu essen. Und das ist halt für die Leute, die dann da durch die Alpen wandern wollen. Da ist im Sommer auch relativ viel los. Da gibt's Wanderschulen, da gibt's sehr, sehr viele Leute. Also die Hütten sind auf jeden Fall gut ausgebucht. Ja, ich brauchte aber auf jeden Fall dann neben den Schuhen und den Socken halt noch ein bisschen Equipment. Ein paar Freunde von mir hatten sowas schon mal gemacht, die konnte ich mir das alles leihen. Musste mir aber natürlich erstmal dann Schuhe und Socken besorgen, weil ich habe sehr große Füße und da konnte leider keiner mit dienen, mit Schuhgröße 47 in meinem Freundeskreis.
Oh, wir haben dieselbe Schuhgröße, Lutz, das ist ja auch...
Ja, siehst du, hätte ich dich mal fragen sollen zu dem Zeitpunkt.
Ja, na klar.
Na klar. Und dann habe ich die sogar, weil ich wusste, ey, es ist eigentlich nicht geil, wenn die Schuhe am Ende unbequem sind. Ich habe die sogar wie so ein richtiger Streber. Ich neige dazu bei so etwas, wenn ich bin dann einfach wirklich begeistert von etwas und ich will das dann auch, dass es richtig gut wird. Und dann treffe ich auch gerne viel Vorbereitung. Da passt eigentlich echt ganz gut so eine Geschichte, dass als ich das erste Mal zum Kölner Karneval gefahren bin, dass ich da wirklich wie so ein weiß ich nicht, also einfach wirklich komplett akribisch mich in diese Texte der Lieder eingearbeitet habe und die dann auswendig gelernt habe, damit ich den maximalen Spaß daraus hole. Und mit diesem Mindset bin ich auch an die Wanderung gegangen. Ich wollte, dass nichts schief geht. Das heißt, ich habe die Schuhe bei 30 Grad in Hamburg, das war Ende Juni oder so, habe ich die eingelaufen. Mit den Socken, mit den Schuhen bin ich durch Hamburg gelaufen, damit ich schon mal ein Gefühl dafür bekomme, wie sitzen die, passt das alles, tut nichts weh. Und da gab es auf jeden Fall erstmal beide Daumen hoch, alles war super. Tipptopp. Dann kam es irgendwann zum Tag der Abreise. Tag vorher alles gepackt und ich war dann noch auf dem 30. Geburtstag eingeladen. Hab natürlich gesagt, ja, ich gehe da mal vorbei, wird schon nicht so spät. Ja, kennen wir alle, wie das geendet ist. Es waren am Ende dann doch irgendwie so gute 3-4 Stunden Schlaf. Und ich saß 6 Uhr pünktlich im Zug, also alles gut gegangen, nicht irgendwie den Zug verpasst, aber war jetzt auch nicht so der optimale Start für diese Wanderung. Und erstmal nur die Fahrt, das ist ja eigentlich schon anstrengend genug, wenn du irgendwie von Hamburg nach Oberstdorf musst. Das sind schon mal erst nach München, dann irgendwie noch 2 Regio-Züge, also es dauert irgendwie schon so seine 8-9 Stunden. Das heißt, 6 Uhr los, irgendwann nachmittags angekommen und dann war das Problem, die erste Etappe war halt direkt schon an dem Tag. Du musstest aus Oberstdorf schon auf die erste Hütte rauf. Das war, auf Blatt Papier sieht das aus, ja komm, 3-4 Stunden wandern, das kriege ich ja auch noch halb tot hin. Little did I know, dass halt der Anstieg irgendwie 1200 Höhenmeter waren. Oh Gott. Nagel mich da nicht darauf fest. Es war auf jeden Fall gefühlt, für mich war das mein persönlicher Mount Everest zu dem Zeitpunkt, weil leicht übermüdet, noch leicht angesoffen, vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber mir hing die Party noch so ein bisschen in den Knochen. Haben wir am Ende aber alles geschafft, aber es war da wirklich schon sau anstrengend und da habe ich gemerkt, so, okay, du hast dich jetzt hier nicht auf eine Wanderung durch die Lüneburger Heide eingelassen, sondern du gehst halt wirklich jetzt die nächsten Tage über die Alpen, so, nur nochmal, um sich so vom Mindset her darauf einzustellen, du machst jetzt wirklich hier eine Alpenüberquerung, so nach dem Motto, jetzt gibt's eigentlich kein Zurück mehr. Und ja, haben wir dann geschafft, sind da oben angekommen und man, so eine Berghütte, die sind halt jetzt, die liegen natürlich super schön, du hast dann ein schönes Panorama, aber sind schon eher rudimentär, also du schläfst da, wenn du Geld sparen willst und dir nicht jetzt unbedingt ein Zweierzimmer buchst, dann schläfst du da mit 25, 30 Leuten in so einem riesen Schlafsaal, nimmst deinen Feldschlafsack da mit, wo du dann die Decken reinpacken kannst. Aber da passiert nicht viel, ne? Also die Leute essen da, dann wird vielleicht noch ein Weizen getrunken und dann geht's ins Bett ab 21 Uhr, weil du halt weißt, nächsten Tag, nächste Etappe ist halt anstrengend. Sind dabei erstmal angekommen, dann gab's den allerersten Downer und das ist nicht das Schlimmste, was ich hier erzählen werde, aber es gibt wenig Dinge, die für mich schlimmer sind, die man mir antun kann, als eine kalte Dusche. Und besonders eine kalte Dusche nach diesem Tag, den ich gerade geschildert habe, dass ich 9 Stunden Zug gefahren bin, schon 4 Stunden gewandert bin und dann eigentlich mich nur noch auf eine warme Dusche und ein Bett gefreut habe. Das wurde mir erstmal verwehrt. Ja, okay, geschenkt. Nächsten Tag dann, ja, wann sind wir mal so aufgestanden? Ich glaube wirklich so 6:30 Uhr. Und dann, wir kommen der Misere näher. Erste Etappe war erstmal ein Abstieg, wieder Richtung Tal und man ist dann relativ lang durchs Tal gelaufen, um zum nächsten Berg, zum nächsten Anstieg zu kommen, um die Etappe sozusagen abzuschließen. Die Etappen haben eigentlich immer so geendet, dass du zum Schluss nochmal einen Anstieg hattest auf die nächste Hütte, dort genächtigt, dann nächsten Tag ging es weiter. Fängt dieser zweite Tag an und ich gedacht, ja okay, kurzer Abstieg, dann erstmal nur durchs Tal und muss unterbewusst, nicht bewusst, unterbewusst hat mir mein Kopf gesagt, ja, das wird ja heute eine entspannte Etappe. Machst du einfach irgendwie Schuhe zu, guckst jetzt nicht so, ob das jetzt alles sitzt und alles passt, machst du einfach mal. Und dann habe ich mir ungelogen nach 1 oder 2 Stunden, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, meine Füße waren offen. Also ich habe mir innerhalb von 1,5 Stunden, also gerade frisch gestartet in dieser Alpenüberquerung, habe ich mir Blasen gelaufen. Nicht irgendwie hinten an der Hacke, wo du dann einfach ein Pflaster drüber klebst oder sonst so, sondern unter dem Fuß. Ich habe die Schuhe anscheinend, ja, erstmal eine Triggerwarnung vielleicht, Leute. Es geht jetzt hier
vielleicht
um.
Vielleicht hält mir wirklich irgendwo.
Ja, gut, es geht um offene Füße. Triggerwarnung, nachdem ich es erzählt habe. Das heißt, ich habe die Schuhe anscheinend nicht richtig zugemacht und bin dann immer im Schuh so leicht links und rechts hin und her gewackelt. Und das war halt offensichtlich gar nicht geil für meine Füße. Und also wir reden nicht über eine kleine Blase am Fuß, wo du dir mit einem normalen Blasenpflaster einfach was raufklebst und dann läufst du weiter, sondern es war wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die Viertelfläche meines Fußes, meiner beiden Füße, waren wirklich offen. Also eine Blase, die ich mir da gelaufen habe. Und dann versuche ich das da irgendwie halt zu verarzten und merke aber so, okay, ich habe lange Fußball gespielt und immer wenn du eigentlich neue Fußballschuhe dir kaufst, da läufst du dir standardmäßig, egal wie bequem der Schuh ist, du läufst ja eigentlich immer Blasen. Und ich wusste, okay, das kann so sauschmerzhaft sein. Und ich wusste ja aber, okay, das ist jetzt Tag 1,5 von 6 oder 7 und ich muss jetzt ja hier noch hunderte Kilometer, nicht hunderte, aber ich glaube insgesamt waren es 120 Kilometer die ganze Strecke, muss ich ja jetzt noch laufen. Und befinde mich da in dem Tal irgendwo in den Alpen und merke so, wie soll ich das machen? Also ich hatte wirklich so diesen Moment, wo du halt realisierst, das ist jetzt nicht einfach nur eine Blase, die ich mir in Hamburg 2 Kilometer von meiner Wohnung gelaufen habe, sondern ich bin jetzt hier mitten in den Bergen und ich muss jetzt noch wahrscheinlich 100 Kilometer auf meinen offenen Füßen laufen. Und da war die Euphorie auf jeden Fall erstmal so komplett im Keller. Aber die Alternative wäre halt gewesen, ja, ich setze mich jetzt irgendwo in den Bus und fahre wieder zurück. Habe ich natürlich auch nicht gemacht. Das heißt, ich bin wirklich den Rest der Alpenüberquerung mit diesen Füßen und ich habe jeden Abend wirklich versucht, das irgendwie wieder hinzudoktern. Kennst du das, wenn du so, nee, kennt man nicht, weil du bist ja nicht 100 Jahre alt, aber so wie du dir vorstellst, wie sehr alte Menschen die Treppe hochgehen und sich so ganz doll am Geländer abstützen, dass sie da hochkommen, so bin ich wirklich jeden Abend ins Bett gegangen. Aber irgendwie ging es dann doch jeden Morgen wieder, dass du einfach in diese Schuhe steigst und einfach losläufst, weil also ich glaube, das war auch sehr viel so Adrenalin und auch im Kopf zu haben, es gibt jetzt eigentlich gar keine Alternativen. Das heißt, ja, ich bin dann einfach 6,5 Tage mit offenen Füßen über die Alpen gelaufen und zusätzlich hat sich mein Gehirn gedacht, die offenen Füße, das reicht noch nicht als Challenge. Wir hauen den jetzt einen Ohrwurm in den Kopf, den er die nächsten 6 Tage nicht mehr los wird. Und das war natürlich, also man muss auch wirklich dazu sagen, das ist sau anstrengend, so eine Alpenüberquerung. Also das ist wirklich, ich würde sagen, ich würde jetzt nicht von einer körperlichen Grenzerfahrung sprechen, aber wirklich kurz davor. Also wir sind da abends wirklich auf der Hütte angekommen und da wurde aber auch gut und gerne erstmal 1,5 Stunden kein Wort gesagt, weil wir alle einfach komplett fertig waren. Aber ich habe es irgendwie geschafft und mit diesem so, der Körper muss jetzt einfach machen und den Kopf musst du ausschalten. Das hat mein Kopf irgendwie zu wörtlich genommen und hatte einfach immer nur noch diesen gleichen Gedanken. Und zwar war das eine Textzeile aus dem Song Lena von Pur. Oh Gott, wahrscheinlich werde ich diesen Ohrwurm jetzt halt wieder nicht los. Und nur diese eine Textzeile, weil das war, vielleicht hat sich mein Gehirn gedacht, damit pushe ich den jetzt über die Alpen. Und zwar gibt es da eine Textzeile, die heißt, wenn ich am Boden liege, erzählst du mir, dass ich bald fliege. Und diese Textzeile hatte ich wirklich 6 Tage lang, 8 Stunden am Tag, wenn ich gewandert bin, immer wieder auf Repeat und bin nicht losgeworden. Aber was soll ich sagen? Es scheint Wunder gewirkt zu haben, weil ich habe es am Ende geschafft. Wir kamen in Meran an und haben Sekt getrunken, angestoßen und haben es irgendwie geschafft. Das war so mein, ich merke richtig, das war ganz schön eine Belastung, wenn ich das jetzt so nochmal erzähle. Ich habe die Geschichte lange nicht mehr erzählt, aber ich habe es geschafft. Das war mein Hoppala-Moment mit offenen Füßen über die Alpen.
Ich bin schockiert. Ich hatte nicht, also die alleine das Bild der offenen Füße weckt Erinnerung. Ich glaube, habe ich das hier mal erzählt? Ich glaube, wir hatten darüber mal gesprochen, dass ich bei so einer Ausgrabung mal ja auch mit barfuß über so ein italienisches Feld laufen musste. Und deswegen kann ich das so doll nachfühlen. Und ich weiß auch dieses Gefühl am Morgen, wenn man das Gefühl kurz hat, es geht ja eigentlich wieder. Das finde ich immer oder fand ich immer in den Situationen ganz schlimm, weil du weißt, es geht eigentlich nur deswegen, weil der Körper über Nacht ja seinen Job gemacht hat und angefangen hat mit der Reparatur. Und du Arsch, also jetzt nicht du Lutz, sondern ich Arsch in der Situation, sag am Morgen, ach, es geht ja wieder. Und der Körper so, nein, hier ist noch Baustelle, hier stehen noch Gerüste, hier ist noch abgesperrt, hör auf, du Arsch. Und deswegen, und dann merkt man auch dann schon recht bald wieder, oh, jetzt ist man wieder am Stand von gestern und es wird schlimmer. Also heftig. Und nochmal zurück eine Frage, was hattest du gesagt, war eure Tagesdistanz, die ihr so hinterlegen musstet?
Im Schnitt 15, 16 Kilometer, aber halt ja nicht einfach geradeaus, sondern hoch, runter. Also am Tag haben wir im Schnitt Minimum 1000, 1200 Höhenmeter gemacht. Also entweder nach unten oder nach oben. Aber die meiste Zeit gefühlt ging es, wenn es bergab ging, immer so stetiger bergab. Und dann kam eigentlich zum Schluss, oder die Etappen sahen oft eher so aus, hoch runter, immer so ein bisschen durchs Gebirge oder um den Berg herum. Aber am Ende musstest du eigentlich immer noch mal einen Anstieg machen, um auf die Hütte zu kommen. Das heißt, du hast vielleicht den ganzen Tag über nicht so viele Höhenmeter gemacht, aber warst dann halt komplett fertig, 10, 12 Kilometer in den Beinen. Und dann wusstest du, ah ja, ich gucke jetzt mal nach oben, da geht's relativ steil, so ungefähr 800 Meter nach oben. Da muss ich jetzt noch hoch, um zu meinem Schlafplatz zu kommen. Also das hat dann wirklich, du dachtest, jetzt bin ich ja schon kurz davor und der Anstieg hat dann aber locker nochmal 2-3 Stunden gedauert und das war ja dann eigentlich das Anstrengendste, also das, so sahen meistens so die Etappen aus.
Ja, also größten Respekt, ich würde das auch eigentlich ja gerne mal machen, weil ich finde, das ist so eine ganz besondere Strecke, die man da auch läuft, weil das ja auch so eine schöne Dramaturgie hat, dann sich da durch die Berge zu kämpfen und dann kommt man da ja wirklich dann, man sieht ja dann auf die Po-Ebene im Norden Italiens und das ist ja wunderschön. Ich habe das nur mal erlebt mit so einem Reisebus, da bin ich als Teenager mit meinem Vater nach Rom gefahren und wir haben so einen Rentnerbus dafür gebucht. Das war auch nicht so schlecht, weil die Stimmung an Bord war ähnlich am Rande der Fähigkeiten, weil das waren alles sehr alte Menschen und da drehten sich Mageninhalte um bei jeder Kurve und das war ähnlich anspannend. Aber ich würde das gerne auch mal zu Fuß machen. Ich glaube, ich mache das auch einfach irgendwann mal. Das fühlt sich an wie mein Midlife-Crisis-Ding dann. Das wird die Alpenüberquerung. Das ist dann mein Thema. Band gründen und Alpenüberquerung.
Es klingt ja jetzt auch super dramatisch, aber es war wirklich eine der schönsten Reiseerlebnisse. Ist es ja irgendwie nicht, irgendwie vielleicht auch doch, aber es ist wirklich eine der schönsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und das zeigt ja einfach, wie gut das war, dass ich diese Horrorstory eigentlich komplett ausblenden kann und trotzdem sage, das war wirklich eine der schönsten Wochen, die ich je erlebt habe, weil dieses sich einfach mal nur auf seinen Körper verlassen und nur jetzt einfach jeden Tag einen Auftrag zu haben, ich muss da jetzt lang gehen, das ist ja auch was total Befriedigendes, wenn man das dann schafft. Und das ist schon eine richtig coole Sache und ich möchte das auf jeden Fall auch irgendwann nochmal machen und dann binde ich mir meine Schuhe halt einfach richtig zu und dann ist es bestimmt noch schöner.
Oh, du guck mal, vielleicht kannst du deine Pläne ja übereinander legen mit meiner Midlife-Crisis zeitlich, dann, ich glaube, da hast du richtig Bock drauf, so einen weinenden Rothaarigen da im Gepäck zu haben. Da finde ich gut, da können wir mal, wie sagt man, mit Bleistift fixieren schon mal auf unserer Lebensplanung, finde ich eigentlich ganz, ganz schön.
Wenn du das ernsthaft anfängst zu planen, gib mir gerne Bescheid, dann gucke ich, ob ich das auch einplanen kann, weil ich habe da wirklich, das ist jetzt bei mir, das ist bestimmt sieben Jahre her und ich fühle mich bereit, meinen Füßen das nochmal wieder zuzutrauen.
Du, das ist ja eine spannende Info. Ich bin ja momentan im Training, im Aktiven. Ich spaziere jeden Tag durch Hamburg. Fühlt sich schon an wie durchaus eine Vorbereitung auf was Großes.
Zur nächsten Bäckerei oder?
Hey, gestern, ich war letztens mit zwei Freunden, die du auch kennst, spazieren zu einem Pop-Up-Vintage-Flohmarkt.
Ah ja, das hast du erzählt.
Und ich wusste ja, wo das sein wird, aber mir war nicht klar, was das von uns körperlich abverlangen würde. Eine Stunde sind wir gelaufen, klingt jetzt nicht nach viel, aber ich habe es auf dem Weg schon Wanderung genannt. Da wurde nur gelacht, weil die beiden sind das mehr gewohnt als ich. Und dann sind wir da angekommen, eine Stunde sind wir da stramm marschiert, haben dann da geguckt, ne, gestöbert und so. Und dann habe ich dann mal so ganz vorsichtig anklingen lassen. Es war dann auch schon später Nachmittag, die Sonne war auch schon längst untergegangen. Habe ich so anklingen lassen, welchen Bus nehmen wir eigentlich zurück? Und dann kam von den beiden, wir würden eigentlich laufen. Haben wir gedacht, okay, war nur ein Witz von mir, natürlich laufe ich mit. Dann sind wir wieder eine Stunde gelaufen und am Ende stand auf beim Tacho dann 18.400 Schritte. Und das ist schon, finde ich, das ist schon Wanderung. Da ist ja schon der erste Alpenberg genommen im Grunde. Na, also
jetzt, ich werde jetzt nicht vorrechnen, wie viel 16 Kilometer in Schritten sind, aber nee. Obwohl so viel mehr wahrscheinlich nicht, ne? Aber so
wie viel sind
16 Kilometer in Schritten? Ja, okay.
Guck mal. Ah, nee. Es sind doch etwas mehr als 20.000
Meter in Schritte. Das heißt, es sind ja 16.000 Schritte. Normales Spaziergehen, strammes Gehen, Walking. Es sind 22.857 Schritte.
Naja, viel fehlt ja nicht mehr.
Nee, das stimmt. Da hast du recht. Ich möchte dir auch gar kein Unrecht tun. Den Vintage-Klamotten-Store in den Alpen habe ich vermisst, aber das kann ich ja nochmal anregen, dass sie auf so einer Hütte das auch installieren.
Ich war auch schwer gepackt auf dem Rückweg. Ich hatte einen Pulli, schwerer Stoff und ein Dürum in der Hand. Und auch das wiegt ja nochmal ein Eigengewicht. Ich kann es nicht unmöglich zu rekonstruieren, wie viel Kilogramm das waren, aber es war großzügig belegt. Also
sehr schön.
War ein Workout an dem Tag.
Habe ich gar nicht erzählt. Bei so einer Alpenüberquerung hast du natürlich auch die ganze Zeit noch deinen Rucksack auf dem Rücken. Also das solltest du bedenken, das sind ungefähr 10 Kilo. Für so eine Woche hast du 10 Kilo auf dem Rücken. Das kommt auch noch dazu, aber wenn man einen guten Rucksack hat, da war ich richtig erstaunt, dass man den fast gar nicht merkt, weil du den ja einfach so dann auf den Hüften trägst und nicht wie so einen normalen Rucksack so einfach entspannt auf dem Rücken. Hat mich beeindruckt. Ein Hoch auf die Physik. Dass man das Gewicht einfach so verlagern kann, dass es echt easy machbar ist. Aber ja, die 10 Kilo kommen nochmal an top.
Übrigens, apropos beeindruckend, um das auch alles mal ein bisschen historisch zu rahmen. Ich weiß, da stehen die Leute bestimmt ganz besonders Schlange, wenn ich jetzt sowas schon ankündige. Römischer Legionär, da gibt es Zahlen zu, was der so am Tag marschieren musste, aber nicht Alpen, sondern Straße, also mehr oder weniger ebenes und gutes Gelände zum Laufen. abgefahrene pro Tag 30 Kilometer mit noch dem Zusatz Transportgepäck 40 Kilo. Aua. Und das, finde ich, ist schon in einer Welt vor rückenfreundlichen Rucksäcken, das ist, da hast du keinen Bock mehr, wenn du angekommen bist.
Und dann das alles nur, das alles nur, um dich dann regelmäßig von so verrückten Galliern verkloppen zu lassen, ey. Das ist aber wirklich auch ein hartes Leben, ey.
Das ist wirklich krass. Ich höre auch gleich auf, aber das ist wirklich faszinierend. Auch ein Grund, warum ich gerne mal Alpenüberquerung machen will. Hannibal, ne? Wir alle kennen ihn aus dem Film, aber er hat ja auch noch einen Vorgänger.
Schweigen der
Lämmer. Krieg, so, der mit den Elefanten da, der über die Alpen gelaufen ist. Wir haben es alle irgendwo mal gesehen. Nicht nur, dass das ja scheiße anstrengend war, stelle ich mir vor. Der ist ja nicht in Bayern losgelaufen, sondern er kam ja aus Nordafrika, ist durch Südspanien, dann Südfrankreich und dann kamen ja erst die Alpen und dann nochmal durch die Hälfte von Italien. So, und das erstmal anstrengend genug. Und dann gibt's Überlieferungen, dass er im Alpengebirge auch noch von irgendwelchen Kelten mit Steinen beworfen wurde. Und wie nervig ist das denn? Wenn, da lebten halt Leute und die haben gesagt, was ist das denn? Was sind das denn für Tiere überhaupt? Ja, und dann schmeißen die da auch noch Felsbrocken auf dich und ach, das muss furchtbar gewesen sein.
Ich habe noch nie nachvollzogen, wo der langgelaufen ist. Ich habe jetzt das allererste Mal die Strecke auf Wikipedia mir gerade an Kartenform mit Pfeilen versehen angeschaut. Das ist
allerdings
ein Ritt.
Nicht eindeutig, ne? Es gibt drei Routen, die vorgeschlagen werden. Ist umstritten.
Aber er war ja auch auf Sizilien schön da vorbei und schöne Strecke, eine schöne Strecke.
Kann man mal laufen, ne? Hat was zum Sehen gehabt. Und auch damals ja noch ohne die urbane Verbauung, da waren, glaube ich, wunderschöne Landschaften, die man da so im Blick hatte. Das jedenfalls dazu. Ich bin zutiefst beeindruckt von der Geschichte und der Leistung, das meine ich ganz ernst. Ich trainiere, um da selbst auch hinzukommen. Und Schuhe, wie gesagt, gefühlt ist das hier jede Folge ein Thema. Es hängt immer an den Schuhen. Gute Schuhe machen auch schlechte Tage besser.
Absolut. Schuhe, ganz ehrlich, früher wäre es mir auch einfach unangenehm gewesen, einfach nur in die Nähe eines Wandergeschäfts zu gehen, um mir die meistens doch sehr hässlichen Wanderschuhe anzugucken und dann auch welche zu kaufen. Spätestens nach dieser Erfahrung über die Alpen, ich möchte nicht wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn ich nicht noch gutes Schuhwerk und gute Wanderschuhe gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich da nicht drüber gekommen. Und uns wurde auch tatsächlich erzählt auf eine dieser Hütten, dass sehr viele sich auch an dieser Alpenüberquerung komplett übernehmen und die regelmäßig Leute mit Hubschraubern aus dem Gebiet rausholen, weil die nicht mehr laufen können. Und teilweise meinte der auch und hat uns dann, wusste er natürlich nicht, dass ich offene Füße habe, aber der meinte ja, es rufen wirklich teilweise Leute an, weil sie sich Blasen an den Füßen gelaufen haben und abgeholt werden wollen. Und da habe ich natürlich gesagt, Blasen an den Füßen, das ist ja lächerlich.
Ja. Ich habe auch eine Doku gesehen über, ich glaube, das war auch im Tirol, so Wanderleute im Tirol, die den Hubschrauber rufen als regulären Rücktransport, die quasi dann nur den Hinweg machen und dann da sich hinsetzen und dann da den Notruf anrufen und sagen, ich kann nicht mehr. Und dann holen die ab. Und das ist halt, und da haben die halt auch gesagt, das ist halt Quatsch. Also das ist halt wirklich Quatsch. Anderes Extrem. Sind dann die deutschen Senioren, es sind tatsächlich leider überdurchschnittlich viele deutsche Senioren, die in Griechenland entgegen aller Warnungen der Einheimischen und der Menschen, die sich auskennen, sagen, also auf diese Wanderung, die ich jetzt als 74-Jähriger machen werde durchs griechische Hinterland im Hochsommer, werde ich keine Mütze mitnehmen, ich möchte ja braun werden und mir reichen 0,3 Liter Wasser für den Tag. Und das ist doch schon Quatsch, da kannst du dir dein Kreuz schon aufbauen. Also auch das Männer übrigens überdurchschnittlich
oft natürlich, die Statistik immer.
Das ist natürlich eine große Überraschung.
Die wissen das einfach besser als die Einheimischen, die jeden Sommer, wenn sie auch nur können, in der Mitte des Tages bei der größten Hitze nicht draußen sind. Zumindest nicht freiwillig, aber nein. Die deutschen Touristen, die wissen einfach, was Hannibal kann. Das kann ich auch wenn der ist nicht durch Griechenland gelaufen, ne? Nee, aber in Italien ist es auch scheiße warm. Aber nee, das fällt mir tatsächlich auch immer auf, dass es besonders Männer sind, die bei sowas auch immer, also wenn du Leute siehst, die so eine ganz ungesunde Bräune haben, habe ich das Gefühl, das sind meistens dann doch eher so mittelalte Männer, die einfach sagen so, Sonnencreme, nee, bräunig.
Ich möchte ja gar nicht eingehen, glaube ich. Ich will mich da gar nicht reinsteigern.
Falsch abgebogen.
Ja. Ja, apropos falsch, hast du ja kaum was gemacht bei dieser Geschichte und trotzdem hast du ein Learning dabei.
Ich muss mich kurz noch sammeln.
Mach das, die Band darf reinkommen, das dauert ja auch, bis die aufgebaut sind. Die Leute denken ja, das wäre so ein elendiges Soundfile, das wir irgendwo legal uns geborgt haben für die Untermalung. Aber tatsächlich stehen jedes Mal 12 Leute hier im Zimmer und spielen ein. Und das kann man ja mal kurz auch wertschätzen, finde ich, oder?
Ja. Bevor was ich hier uns für mein Learning raushaue.
Absolut. Jede Folge drückt uns 180 Euro tiefer.
Das erste Podcast-Orchester Deutschlands. Gut, aber ich glaube, ich hab's beisammen. Und mein Learning von der Alpenüberquerung mit offenen Füßen ist nicht ganz plakativ wäre das falsche Wort. Macht euch die Schuhe richtig zu. Wenn ihr wandert, macht euch die Schuhe richtig zu und seid euch nicht zu schade und versucht nicht cool auszusehen. Wanderschuhe sind wichtig.
Das war sie, die Big Band des Hoppala Podcasts. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, ja, das toll. Ist wirklich, war ja jetzt auch schon dann nochmal in anderen in anderen Gebieten wandern und muss wirklich sagen, ich bin mir da nicht mehr zu schade für, einfach Wanderschuhe anzuziehen. In der Jugend.
Die sind ja auch schön.
Schön sind sie. Nein, Dom, die sind nicht schön.
Ich habe richtig schöne Wanderschuhe. Edles Kuhbraun.
Ja, okay, bin ich schon raus. Edles Kuhbraun. Ich google jetzt Kuhbraun und guck mal, was da kommt.
Ja, mach doch.
Kuhbraun.
Ich kann jetzt nie aufstehen und die holen. Ich mache hier die Wohnung dreckig, weil ich damit natürlich aktiv rumlaufe.
Ja, aber, über einen Acker.
Jetzt ist ja wieder die Zeit. Jetzt passt das wieder zum Outfit. Ich habe jetzt seit neuestem auch eine Korthose. Da ergänzt sich
Dom,
das ganz wunderbar.
Dom, ein Wanderschuh passt zu keinem Outfit, außer zu einem Wanderoutfit. Sie sind für nichts zu gebrauchen, styletechnisch. Das einfach mal hier nochmal vorneweg gesagt.
Wie sieht denn eine Wanderhose aus? Was ist denn eine Wanderhose? Wanderhose online kaufen, habe ich direkt gefunden.
Adidas. Ja, die sind meistens, haben die gute Funktion, dass du vielleicht irgendwie die Beine, nicht die Beine, sondern doch die Hosenbeine abnehmen kannst. Die haben Taschen, die sind atmungsaktiv. So, das ist so eine Wanderhose. Die sind auch immer hässlich, habe ich das Gefühl. Also, nee, sorry, aber Wanderer, also es gibt viele Hobbys, aber die Wanderer haben definitiv den geringsten Swag von allen Hobbys nach Nordic Walking.
Ich gehe mal der Sache noch weiter nach. Das lässt mich
ich recherchiere nochmal in Wanderforen. Wie kann ich wandern und cool aussehen?
Was passt zu Wanderschuhen? Antwort: drinnen bleiben.
Ausziehen.
Ja, nö. Also, das wird noch später wahrscheinlich mal ein Thema werden in einer der zukünftigen Hoppala-Folgen. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt.
Mit Wanderschuhen auf der Fashion Week.
Oh ja, mit Dating mit Wanderschuhen. Das klingt nach einem Mehrteiler, ehrlich gesagt. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt.
Wollen wir die Folge für heute zumachen, Dom? Oder hast du noch etwas? Hilft nichts. Hast du noch was Schönes beizutragen zu Wanderschuhen, Wanderhosen, Wanderoutfits im Generellen?
Ehrlich gesagt nicht. Ich bin froh, kurz vom Punischen Krieg erzählen zu können. Das war mir ein Anliegen. Aber sonst gehe ich hier glücklich und wieder mal ein Stückchen klüger raus. Wieder die Leute auch da draußen, hoffentlich.
Hoffentlich, genau. Ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Folgt uns, kommentiert die Beiträge, abonniert uns überall, wo ihr könnt. Schön, dass ihr dabei seid. Es war mir wieder eine Freude. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und nochmal hier der Hinweis, macht eure Schuhe richtig zu. Eure Füße werden es euch danken. Ich danke auch dir, Dom. Bis nächste Woche.
Gerne. Tschüss.